Ihr Lieben, wir wollen heute miteinander im ersten Korintherbrief weiterfahren in der Betrachtung des 12. Kapitels. Wir hatten ja schon vor einiger Zeit den Anfang des 12. Kapitels des ersten Korintherbriefes miteinander betrachtet, wo Paulus die Korinther über die Geisteswirkungen, über die geistlichen Dinge belehrt hat. Wir haben die Belehrung über die Gnadengaben miteinander betrachtet, über diese verschiedenen Gaben, die der Geist Gottes den einzelnen Gläubigen gegeben hat zur Erbauung aller. Und wir haben gesehen, dass der Herr durch seinen Geist wirkt, dass der Herr verschiedene Gaben gibt. Darunter sind im ersten Korintherbrief einige Gaben, die nur für die Anfangszeit waren, die Wunder- und Zeichengaben und die Offenbarungsgaben, aber auch, es gibt auch eben Gaben der Auferbauung der Gemeinde, die bleibend sind, die wir auch heute noch unter uns haben. Und wir haben gesehen, wie im 11. Vers dann Paulus noch einmal abschließt: Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Nun lesen wir weiter in Vers 12 und da behandelt Paulus eine ganz wichtige Wahrheit, nämlich den Leib des Christus und wie wir als Gläubige, als Glieder eines Leibes miteinander zusammenwirken sollen, um dem Herrn zu dienen und ihn zu verherrlichen. Ich denke, das sind ganz, ganz wichtige Wahrheiten, die wir in diesem Abschnitt finden, die für unser praktisches Leben in der Gemeinde von großer Bedeutung sind. Möchte der Herr Gnade schenken, dass uns das auch wirklich lebendig vor Augen steht und vor dem Herzen steht. Ich lese einmal die ersten Verse ab Vers 12. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Ja, vielleicht zunächst einmal hier dieser erste Vers. In dem wird eigentlich etwas ganz, ganz Wunderbares und Großes ausgesagt. Es wird hier nämlich im Grund deutlich, dass der Christus in diesem Vers eigentlich den Leib und das Haupt zusammen sieht und zusammen auffasst. Das heißt, der Christus, das ist der Herr Jesus Christus im Himmel, der das Haupt des Leibes ist. Und es ist zugleich auch die Gemeinschaft aller derer, die hier auf Erden dem Herrn angehören, die durch den Geist Gottes zusammengefügt sind und die mit dem Herrn ein Geist sind. So sagt es ja Paulus im ersten Korintherbrief schon an einer früheren Stelle. Ja. Und das, denke ich, sollten wir noch etwas vertiefen, was hier ausgesagt wird. Ich möchte einmal lesen im Epheser 1, die Verse 20 und 23, wo diese Beziehung zwischen Haupt und Leib etwas tiefergehend ausgeführt wird. Paulus spricht da von der Auferstehung des Herrn Jesus Christus, von der Kraft Gottes, die in dieser Auferstehung wirksam geworden ist. Ab Vers 20 lesen wir: Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Das sind ganz gewaltige Worte, die wir hier lesen. Paulus zeigt uns, der Herr Jesus Christus, der ja als Mensch auf der Erde war, der sein Sühnopfer gebracht hat auf der Erde, seinen Leib in den Tod gegeben hat am Kreuz. Er ist auferweckt worden durch die Kraft Gottes. Und er ist versetzt worden zur Rechten Gottes. Die Rechte Gottes, das ist der Platz der Herrlichkeit, der Ehre und auch der Platz des Mitregenten, dessen, der Teil hat an der Herrschaft Gottes, schon jetzt auch. Und hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt. Also der Herr Jesus ist erhöht über alle Engelmächte, über die Guten selbstverständlich und auch über die Bösen. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. So hat er es bezeugt. In Matthäus 28 lesen wir das, bevor er in den Himmel zurückkehrte. Und das wird hier noch einmal ganz deutlich. Er ist der Herr über alles. Er ist der Herr der Herrlichkeit. Er hat alles, hat Gott ihm seinen Füßen unterworfen. Das ist eine grundsätzliche Sache. Die Bibel sagt im Hebräerbrief, heute sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Heute ist diese Welt noch hinter der Herrschaft des Bösen. Sie ist chaotisch, sie ist sündig, befleckt, rebellisch. Die Menschen tun, was sie wollen. Das wird einmal nicht so sein, wenn die Macht und Herrlichkeit des Herrn Jesus offenbar werden wird. Dann wird wirklich alles seiner Herrschaft auch gehorchen. Aber schon jetzt hat Gott ihn in die Position der höchsten Autorität gesetzt. Im Himmel ist es schon offenbar, dass alles ihm unterworfen ist. Und letztlich ist es ja nur der Plan Gottes, die Zulassung Gottes, dass für eine Zeit noch der Mensch herrschen kann, die Sünde herrschen kann, ihr Haupt erheben kann. Das alles ist ja nur, weil Gott es so verordnet hat und weil Gott einen Zeitpunkt abwartet, wo er seinen Sohn in Macht und Herrlichkeit offenbaren wird. Und dann wird das, was jetzt schon Fakt ist und Realität ist, auch wirklich vor allen offenbar werden, nämlich dass Christus alle Dinge unterworfen sind. Und wir haben ihn als Haupt auch für die Gemeinde. Er ist das Haupt über alles. Das lesen wir ja schon in 1. Korinther 1, in Epheser 1, weiter vorne in Vers 10. Gott hat den Ratschluss gefasst, alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. Aber er ist auch das Haupt der Gemeinde. Und von der Gemeinde wird hier gesagt, die sein Leib ist. Also es ist der Leib des Christus. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir dieses Bild jetzt einmal uns vor Augen führen. Wenn wir diesen Gegensatz von Haupt und Leib nehmen, die Absicht, der Wille, der Plan, das Ziel, das entsteht alles im Haupt. Ja? Das Haupt ist das Steuerungsorgan, auch im menschlichen Leib jetzt mal. Dieses Bild wird ja gebraucht. Und der Leib ist das Ausführungsorgan. Ja? Wenn ich jemandem etwas geben will, ihm Hilfe geben will, dann entsteht der Beschluss im Kopf. Aber wenn das der Leib nicht reagiert, wenn ich zum Beispiel gelähmt bin oder mir vielleicht die Arme fehlen, dann kann ich demjenigen zum Beispiel das Brot oder die Bibel nicht geben. Ja, da ist nur ein Wunsch da, ein Wille, aber kein ausführendes Organ. Der Leib herrscht nicht, sondern das Haupt herrscht. Aber ohne den Leib kann das Haupt sozusagen nicht in der Praxis wirksam werden. Und das ist, denke ich, auch dieses Bild, das uns hier vorgestellt wird. Christus herrscht im Himmel, in der unsichtbaren Welt. Er leitet seine Gemeinde, er ist das Haupt, er gibt die Impulse, aber hier auf der Erde möchte der Herr alle Gläubigen gebrauchen, damit sein Wille auf der Erde auch ausgeführt wird und umgesetzt wird. Und dazu ist der Leib da, dazu sind Hände und Füße da und alle die Organe des Leibes in einem menschlichen Leib. Und in diesem Sinn sieht es die Bibel hier, der Herr im Himmel ist das Haupt, er führt und leitet diesen Organismus, und das ist eben auch das Wichtige, die Gemeinde ist hier vorgestellt, nicht als eine Organisation, sondern als ein Organismus, als etwas, was lebendig zusammenwirkt, wie die verschiedenen Zellen und Organe eines menschlichen Leibes. So soll auch die Gemeinde mit den ganzen vielen verschiedenen Gläubigen, die wahrhaft wiedergeboren sind, zusammenwirken, um den Willen des Hauptes auszuführen hier auf der Erde. Das ist die eine Seite, der Leib und das Haupt. Aber da lesen wir noch etwas ganz Erstaunliches. Die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Nun, das kann man sicher unterschiedlich ausdeuten, aber ich denke, eine Bedeutung von Fülle ist das Ergänzende. Das, was fehlt, um das Ganze vollständig zu machen. Und in diesem Sinn, in einem gewissen Sinn können wir sagen, Christus ist sozusagen erst dann vollständig und vollkommen, wenn seine Braut mit ihm vereint ist, wenn der Leib mit ihm zusammen ist und zusammen gesehen wird. Also das Haupt benötigt den Leib und der Leib benötigt das Haupt. Natürlich ist es nur eine Seite. In einer Weise ist Christus als Gott vollkommen unabhängig von Menschen und vollkommen in sich selbst. Das ist ganz klar. Ja? Aber in einer anderen Weise, jetzt als Haupt des Leibes gesehen, ist es ganz klar, ohne den Leib ist das Haupt nicht fähig, eben in dieser Weise zu handeln, wie es möchte. Und in dem Sinn gehören Haupt und Leib einfach zusammen. Und die Gemeinde ist die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Es ist interessant, dort wo von Haupt und Leib gesprochen wird, finden wir überall, dass die Größe des Herrn Jesus, seine Herrlichkeit, seine überragende Autorität über die ganze Schöpfung gilt, besonders hervorgehoben wird. Das finden wir auch in einem anderen Wort, das ich noch da im Zusammenhang lesen möchte, im Kolosserbrief. Auch da wird uns etwas gesagt über das Haupt Christus und über den Leib. Und auch hier ist der Ausgangspunkt die Herrlichkeit und Größe des Herrn Jesus Christus. Ich lese Kolosser 1 ab Vers 15. Da ist die Rede von dem Sohn der Liebe. Ich lese vielleicht Vers 13 und 14 auch noch dazu, dann haben wir es etwas vollständiger. Er, Gott der Vater, hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem. Und alles hat seinen Bestand in ihm. Ich denke, das ist immer wieder wichtig, dass wir das uns vor Augen führen. Wie groß und herrlich ist unser Herr Jesus. Er, Gott von Ewigkeit, er, das Wort, das schon im Anfang bei Gott war und das selbst Gott in seinem Wesen ist. Er, durch ihn wurde alles geschaffen. Für ihn wurde alles geschaffen. Gott, der Vater, hat diese ganze Welt mit allen Geschöpfen und ganz besonders uns Menschen für den Herrn Jesus Christus, für seinen geliebten Sohn geschaffen. Er ist der Erbe von allem. Ihm gehört alles rechtmäßig. Seine herrliche Stellung als Herr über alles ist von Gott von Ewigkeit her verordnet und gewollt. Und alles ist auf ihn hin ausgerichtet. Ich denke, das ist wichtig, denn so sollten wir auch als gläubige Christen ein Herz haben, das von dem Herrn Jesus erfüllt ist als unserem herrlichen Haupt. Ja, im Grunde funktioniert der Leib dann richtig, wenn alle einzelnen Glieder ganz auf den Herrn Jesus ausgerichtet sind, auf das Haupt ausgerichtet sind. Ja, das ist so ein bisschen dieses Bild von Eisenspänen, ja, die völlig durcheinander liegen, chaotisch, alle in seine eigene Richtung. Und in dem Moment, wo ein Magnetfeld kommt, wird alles ausgerichtet nach dem Pol, nach dem Zentrum hin. Ja? Und das ist im Grunde das, wie der Leib auch nur wirklich richtig als Organismus leben und funktionieren kann, wenn alles auf das Haupt ausgerichtet ist, wenn jedes Glied sich der Herrlichkeit des Herrn Jesus, seiner Autorität, seiner Machtstellung und dessen bewusst ist, dass Gott, der Vater, ein ganz großes Verlangen hat, dass nämlich sein Sohn geehrt und verherrlicht wird. Ja? Das ist eigentlich die Grundlage auch von diesem ganzen Lehre der Bibel über das Haupt und den Leib. Also der Akzent liegt auf dem Haupt, nicht auf dem Leib. Ja? Der Leib ist um des Hauptes willen da, so wie umgekehrt das Haupt auch um des Leibes willen da ist. Aber das ist Herablassung, das ist Gnade. Ja? Das ist die Liebe des Herrn. Alles hat seinen Bestand in ihm. Er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Macht, Hebräer 1. Ja? Wenn Christus ein einziges Wort spricht, fällt diese ganze Schöpfung in sich zusammen, gerät ins Chaos. So mächtig ist unser Herr. Und er, dieser herrliche Sohn Gottes, er ist das Haupt des Leibes. Das sagt Paulus in Vers 18. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Also das die Grundlage für dieses Wunder des Leibes des Christus ist das Sühnopfer Jesu Christi. Es ist wunderbar, dass wir uns jeden Sonntag in der ersten Stunde an diese Tatsache erinnern dürfen. Ja? Wenn der Herr Jesus nicht seinen Leib für uns geopfert hätte, dann gäbe es keinen Leib des Christus. Wenn er nicht unsere Sünden getragen hätte, dann gäbe es nicht Menschen, die vom Heiligen Geist bewohnt werden und erfüllt werden und die als Glieder eines geistlichen Organismus dem Herrn dienen können. Ja? Das Sühnopfer Jesu Christi ist die Grundlage dafür, dass es einen Leib gibt, dass das Haupt sich freiwillig erniedrigt hat, freiwillig alle unsere Schuld auf sich genommen hat, sich geopfert hat für Gott. Das ist das Fundament. Und als Frucht dieses Werkes auf Golgatha ist dieser Leib des Christus entstanden und wir dürfen aufsehen auf dieses herrliche Haupt, auf unseren Herrn, der uns in so wunderbarer Weise führt und leitet. Ich denke, das ist auch wichtig. Der Leib wirkt dadurch, und das verbindet jetzt auch diesen Abschnitt mit dem ersten Abschnitt des 1. Korinther 12 Kapitels. Der Leib wird dadurch in Funktion gehalten, dass er durch den Geist Gottes geleitet wird. Also, wie wird normalerweise die Leibesfunktion gesteuert? Durch Nervenbahnen, durch Nervenimpulse. Wenn die nicht da sind, dann gibt es keine Koordination zwischen dem Willen des Hauptes und der Aktion der Hand zum Beispiel. Ja? Und im geistlichen Leben der Gemeinde ist es der Heilige Geist Gottes, der in jedem wahren Gläubigen wohnt. Und dieser Geist Gottes ist es, der den Leib lenken soll, sodass die Bewegungen, die vom Haupt gewünscht sind, auch von den Gliedern wirklich ausgeführt werden. Der Geist Gottes ist gegenwärtig in der Gemeinde und der Geist Gottes ist es, der die Handlungen des Leibes leiten soll. Vielleicht können wir noch mal uns kurz erinnern, die drei wesentlichen Aufgaben des Leibes des Christus. Ich denke, die erste und wichtigste Aufgabe ist zu Gott gerichtet und es ist das heilige Priestertum vor Gott. Geistliche Schlachtopfer zu opfern für den lebendigen Gott. Opfer des Lobes und der Anbetung, das, was wir auch besonders in der ersten Stunde tun dürfen, wenn wir das Brot brechen, dass wir als heilige Priester, die von Christus erlöst und reingewaschen sind, von Herzen Anbetung und Dank und Lob für den Herrn Jesus darbringen und für den Vater, den ewigen Gott, der uns gerettet hat. Das ist der priesterliche Gottesdienst. Das ist die wichtigste Aufgabe aus meiner Sicht, die die Gemeinde hier auf der Erde hat. Die höchste Berufung. Und die zweite Aufgabe, das ist das Zeugnis des Evangeliums nach außen. Wen soll Christus gebrauchen, um die Botschaft von der Errettung weiterzugeben? Der Herr könnte Engel gebrauchen. Der Herr könnte verschiedenste übernatürliche Mittel gebrauchen, um das Evangelium weiterzugeben. Aber der Regelfall und das Entscheidende ist, der Herr will die Glieder seines Leibes gebrauchen, um das Evangelium den Ungläubigen zu bezeugen und weiterzugeben. Und die dritte Aufgabe, die eigentlich diesen beiden untergeordnet oder zugeordnet ist, das ist die Selbstauferbauung, dass der Auftrag der einzelnen Glieder ist, die Auferbauung des geistlichen Wachstums des Leibes zu regulieren und dazu beizutragen, dass der Leib selber gestärkt wird und zu Christus hinwächst. Da werde ich gleich noch drauf kommen. Also diese drei Aufgaben hat der Leib des Christus und das Entscheidende ist die Ausrichtung auf das Haupt. Und das war ja auch der Mangel und die Not bei den Korinthern. Ich habe schon gesagt, der Leib funktioniert nur dann richtig, wenn der Heilige Geist die Impulse des Leibes leiten kann. Und wenn da eine Ergebenheit ist, eine Ausrichtung auf das Haupt. Und die große Not bei den Korinthern und auch bei uns ist, in dem Moment, wo Christen wiedergeboren sind, aber fleischlich, sind sie nicht ganz auf das Haupt ausgerichtet. Sie sind auch nicht darauf bereit, die Impulse des Hauptes, wie zu handeln ist, zu empfangen. Und dann entstehen Störungen. Das gibt es auch manchmal beim Körper, ja, Nervenstörungen, sodass zum Beispiel Parkinson und ähnliche Krankheiten, dass sozusagen die Impulse des Hauptes nicht mehr wirklich präzise umgesetzt werden von den Gliedern. Ja, dann ist der Mensch krank. Dann ist er eingeschränkt in seiner Handlungsfähigkeit. Und ich denke, das ist die große Not, dass also die Glieder, wenn sie das nicht verstanden haben, was ihre Stellung zu Christus ist, wozu sie da sind, dass sie eigentlich die ausführenden Organe des erhöhten Herrn Jesus im Himmel sind und dass ihre Aufgabe gehorsam ist. Ja? Wenn die Hand jetzt anfangen wollte, irgendetwas zu tun, was ihr vielleicht selber behagt, anstatt die Impulse des Gehirns zu befolgen, dann kommt Chaos. Ja? Dann kann der Mensch nicht mehr handeln. Ja? Also das ist eine ganz klare Sache. Es muss diese Ausrichtung auf die Impulse des Hauptes, je mehr die da ist und je vollständiger die da ist, desto präziser und schlagkräftiger und wirkungsvoller funktioniert der Organismus. Und das war genau das Problem in Korinth, dass die Gläubigen fleischlich waren, eigenwillig waren. Sie hatten verschiedene Gruppen und Parteien, die sich gegenseitig beneidet haben, die gestritten haben, gegeneinander intrigiert haben. Sie haben auch die verschiedenen Gnadengaben, die der Einzelne empfangen hatte, gegeneinander abgewogen, haben gesagt, ich kann in Zungen reden, ja. Du bist bloß ein Diakon, ja. Oder ich bin größer als du. Und so gab es Streitigkeiten und Spannungen. Und das Ergebnis war, die Impulse des Hauptes konnten nicht so umgesetzt werden, wie es das Haupt wollte, ja. Die Gläubigen waren nicht auf Empfang geschaltet. Sie waren untereinander in einer Herzenshaltung, die sie daran gehindert hat, die Impulse und Führungsimpulse des Hauptes wirklich umzusetzen. Und deshalb gibt Paulus auch diese Belehrung, nicht nur den Korinthern, sondern auch uns. Denn leider ist unser geistlicher Zustand gar nicht unterschiedlich von dem der Korinther, sondern wir haben dieselben Nöte im Großen und Ganzen, wie sie dort auch waren. Nun, wenn wir auf diesen Vers 12 noch einmal kommen, der Leib, denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat. Alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Paulus betont hier die Einheit. Er betont hier, dass der Leib nicht ein individualistisches Sammelsurium von verschiedenen Organen ist, wo jedes Organ für sich das macht, was es gerne möchte. Ja? Sondern der Leib kann nur funktionieren, wenn die Leber mit der Niere zusammenarbeitet und der Magen mit dem Herz-Kreislauf-System und alles muss zusammenwirken. Das ist ja ein Wunder Gottes, das uns eigentlich zur Anbetung bringen muss, wenn wir den menschlichen Leib einmal etwas näher studieren. Ja? Wie er aufgebaut ist, wie diese Tausende von Prozesse genau zusammenwirken, damit das Ganze gesund sich entwickeln kann und der Mensch wirklich leben kann und handeln kann. Und dieses Bild gebraucht hier der Geist Gottes. Die vielen verschiedenen Glieder haben alle unterschiedliche Funktionen, aber letztlich dienen sie dem einen Leib. Sie können nicht von diesem Leib getrennt werden. Und dann gibt er zunächst mal die Ursache an in Vers 13. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Also Paulus geht hier zurück auf die Grundlage. Wie kommen wir denn in den Leib des Christus? Kommen wir dahin, indem wir Mitglied in einer Gemeinde werden, in einer bibeltreuen Gemeinde oder durch die Wassertaufe? Wie kann das geschehen, dass jemand in diesen Christusleib hineinkommt? Jeder Mensch ist von Natur erstmal ausgeschlossen aus diesem Leib, ist uns das klar. Auch die Kinder christlicher Eltern gehören nicht zum Leib. Sie gehen vielleicht schon 10 Jahre oder 20 Jahre in die Gemeinde. Sie haben gelernt zu beten wie ein richtiger Christ, zu singen wie ein richtiger Christ, manches andere. Aber solange ihr Herz nicht wirklich dem Herrn gehört und sie sich bekehrt haben und wiedergeboren sind, solange der Geist Gottes nicht in ihnen wohnt, gehören sie nicht zum Leib. Sie gehören nicht zu Christus. Der Herr kann sie nicht anerkennen. Ja, die Grundlage ist die Bekehrung und Wiedergeburt jedes Einzelnen. Und deswegen geht er auch hier zurück auf diesen Punkt, wir sind alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Der Geist Gottes muss das bewirken. Das kann nicht durch menschliche Organisation, durch Schulungskurse, durch irgendwelche menschlichen Dinge geschehen, sondern allein der Geist Gottes kann einen Menschen, der entweder zu den Heiden oder zu den Juden gehört, hineinversetzen in Christus, sodass er jetzt zum Christusleib, zur Gemeinde gehört. Und diese Taufe mit dem Heiligen Geist, das wird ja von verschiedenen schwärmerischen und Irrlehrern so ausgedeutet, als sei das irgendein zweites Erlebnis, eine Erfahrung, die man nach der Wiedergeburt noch machen müsse. Aber die biblische Lehre von der Taufe mit dem Heiligen Geist ist ganz eindeutig, das ist ein Geschehen, was bei der Wiedergeburt stattfindet, was zusammenfällt mit dem Empfang des Heiligen Geistes bei der Wiedergeburt eines Menschen. Und hier wird uns gezeigt, die biblische Taufe mit dem Heiligen Geist ist dasjenige Wirken des Geistes, das einen Menschen, der außerhalb von Christus ist, in Christus, in den Leib des Christus hineinbringt, hineinversetzt. Ja, und das geschieht bei der Wiedergeburt. Ja, das ist nicht ein fühlbares, spürbares Erlebnis, auch kein zweiter Segen, sondern ein Teil, wie auch die Versiegelung des Geistes und andere Wirkungen des Geistes, ein Teil dessen, was wir bei der Wiedergeburt sozusagen als Paket empfangen. Und es bedeutet eben auch, dass nicht mehr Juden oder Griechen Knechte oder Freie sind, dass diese ganzen sozialen Unterschiede in Christus aufgelöst werden. Ich habe jetzt erst vor kurzem ein ganz interessantes Beispiel gelesen aus einer älteren Zeit. Da hat jemand auch erzählt, dass mal ein Prediger, Diener des Wortes Gottes, eine Gräfin besucht hat in England, eine sehr reiche und bedeutende Frau im englischen Adel. Und die hatte so eine Hausversammlung bei sich. Ja? Und da saß sie dann und hat dann praktisch diesem Diener Gottes gesagt, wir hören heute auf das Wort, und dann ist da ein Mann aufgestanden und hat das Wort ausgelegt, und diese Gräfin hat dann gesagt, das ist mein Kutscher. Ja, und sie saß da und hat sich ihrem Kutscher untergeordnet. Und dieser einfache Diener war in der Gemeinde der Bruder, der von Gott die Autorität hatte, das Wort zu verkündigen. Und ihm hat sie sich untergeordnet. Ja, also das ist so ein Beispiel, dass die sozialen Ränge der Welt, dass die Bedeutung dieser Unterschied Juden und Griechen, dass das alles durch das Wirken des Geistes Gottes aufgehoben ist. Ja, da ist nicht ein Hoher, ein Reicher, ein Niedriger, sondern nur noch Glieder am Leib des Christus. Und der Herr bestimmt die Funktion. Ja, also ein ganz einfacher Arbeiter kann Ältester sein und ein großer Unternehmer kann in einer Gemeinde ein ganz einfacher Bruder sein, der vielleicht einen diakonischen Dienst tut und dem Ältesten sich unterordnet. Das ist Reich Gottes, das ist Leibesgemeinschaft. Wir sind alle gedrängt worden zu einem Geist. Ich denke, das kann man so deuten, dass wir vom Geist Gottes empfangen haben, damit wir auch eines Geistes sein sollen. Nicht, dass jeder etwas anderes erstrebt, sondern dass wir eine geistliche Einheit und Gemeinschaft miteinander haben, die letztlich darauf zielt, dass alles getan wird, um den Willen des herrlichen Hauptes zu erfüllen in der Gemeinde. Und nun kommt er auf ganz bestimmte konkrete Probleme zu sprechen. Paulus hat Berichte bekommen aus Korinth, dass es da Streitigkeiten gab zwischen den Gläubigen, dass Gläubige sich abgesondert haben und andere untereinander neidisch waren. Und deswegen sagt er ab Vers 14 hier ganz konkrete Dinge in einem Bild des Leibes, die auch uns betreffen. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen etwa nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deswegen etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Ohr wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun aber hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Also es ist ganz arg wichtig, dass als biblischer Christ zu leben, kann kein Einzelgängertum bedeuten. Ja? Es gibt manche, die sagen, oh, ich habe so meine eigenen Gaben bekommen, ich brauche keine anderen Christen, ich brauche keine Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Ja? Ich habe doch meinen direkten Draht zum Herrn. Es ist wunderbar, wenn wir den wirklich haben. Aber der Herr selber hat uns etwas vorgeschrieben. Er hat uns nämlich nicht als einzelne Knechte einzeln gesetzt, sondern er hat uns hineinversetzt in den einen Leib, wo jede Zelle, jedes Organ dem anderen zu dienen hat. Und deshalb können wir uns nicht einfach separieren und sagen, ich existiere für mich allein. Sondern wenn ich wirklich gläubiger Christ geworden bin und dem Haupt anhänge, dann muss ich erkennen, ich bin abhängig von meinen Brüdern und Schwestern. Ich kann auch nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel die Gabe von mir aus des Diakons habe oder die Gabe des Lehrers oder irgendetwas anderes, dann kann ich nicht sagen, ja, ich brauche doch die anderen nicht. Weil das war das Problem.
dass die gesagt haben, ja, Diakonie, das ist was Niedriges, das braucht man doch nicht, das ist kein Problem, auch ohne Diakone auszukommen. Aber wir bräuchten viel mehr Lehrer in der Gemeinde, ja? Oder umgekehrt. Jeder hat seine Gabe überschätzt und absolut gesetzt und hat gemeint, er braucht nicht die anderen Geschwister, die andere Gaben vom Herrn haben. Und hier zeigt Paulus, schaut her, das geht nicht. Ja? Nur weil der Fuß unterschiedlich ist von der Hand, heißt es nicht, dass er sagen kann, ich gehöre nicht zum Leib. Sondern Gott hat jedes einzelne Glied in den Leib gesetzt und bestimmt, was jedes einzelne Glied tun soll, damit das Ganze gestärkt wird und richtig funktionieren kann. Und das ist diese Lehre, die wir daraus ziehen. Wir brauchen einander. Wir brauchen die verschiedenen Gaben. Wir brauchen nicht nur die großen Brüder, die vorne stehen und die vielleicht eine besondere Gabe haben, sondern wir brauchen jeden einzelnen Christen, auch die, die vielleicht eine ganz unauffällige Gabe haben, eine verborgene Gabe. Es kann auch eine Gnadengabe sein, wenn irgendeine alte Schwester seufzen und weinen kann über manche geistliche Nöte und zum Herrn rufen und flehen kann. Ja? Und die Tatsache, dass es solche vielleicht einsamen Witwen nicht mehr so viele gibt, die flehen zu Gott und rufen, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass wir so wenig Erweckung und gutes Vorwärtskommen im geistlichen Leben in unseren Gemeinden haben. Ja? Ich weiß zum Beispiel, in Russland war es so, dass die russlanddeutschen Gemeinden und die russischen Gemeinden auch eine Zeit lang in großen Nöten waren und beinahe am Aussterben waren, weil die Jugend nicht mehr den Weg mitgehen wollte. Und dass mir mehrfach Brüder bezeugt haben, es waren die alten Omas in Anführungsstrichen, ja, die auf ihren Knien waren und geschrien haben zum Herrn und gesagt haben, Herr, erbarme dich. Und dann gab es einen Aufbruch, dass plötzlich hunderte von jungen Männern, die aus den Gemeinden weggedriftet waren, sich bekehrt haben, bereit waren, die Leiden auf sich zu nehmen, Christus zu bezeugen. Und dann wurden die Gemeinden wieder gestärkt, ja, und es kam wieder Leben, es gab wieder Brüder, die gedient haben. Aber das war letztlich, denke ich, ganz stark die Frucht von ganz, ganz unauffälligen, einfältigen, einfachen Geschwistern, die nie irgendwie hervorgetreten wären in einer Gemeinde. Versteht ihr? Und das ist diese Sache, die uns der Herr hier vor Augen führen will. Wir brauchen einander. Wir brauchen auch den, der verborgene, unauffällige, sogenannte geringe Gaben in den Augen der Menschen hat. Die sind sogar ganz besonders wichtig, sagt uns Paulus. Ja? Wir können uns nicht abtrennen vom Leib. Ja? Sondern wenn wir gläubig sind, dann wissen wir, ich brauche die Ergänzung vom anderen, die Belehrung, die Ermutigung vom anderen. Sonst kann ich nicht gesund als Christ mein Leben führen. Und das ist auch einer der ganz nüchternen biblischen Gründe, warum wir unsere Versammlungen nicht versäumen sollen. Ja? Das ist ziemlich mystisch zu meinen, ich kann im Leib schon mit erbaut werden, wenn ich nicht in die Versammlungen gehe, wo die anderen Geschwister mit dabei sind, wo die Gaben wirksam sind. Ja? Sondern wir sollten regelmäßig treu, soweit es nur irgend möglich ist, in die Bibelstunde, in die Gebetsstunde, in die Versammlungen gehen, in der Erwartung an das Haupt. Unser Bruder hat es heute vorher in dem Gebet ausgedrückt. Ja, wir wollen vom Haupt erwarten, dass er segnet und erbaut. Ja, und es bezieht sich nicht nur auf die Predigt. Ich habe das schon manches Mal erlebt, wie auch Gläubige gesagt haben, ich hatte so eine Not und dann irgendwo im Gespräch in der Pause hat jemand etwas zu mir gesagt, das hat mir so geholfen, mich so getröstet. Ja? Also Weissagung und Erbauung findet auch in der Pause statt, wenn wir unsere Gespräche geistlich gestalten, statt über dieses und jenes und gar nichts zu reden. Ja? Und wir dürfen sagen, Herr, gib mir doch, dass ich heute jemand ermutigen kann, dass ich heute jemand vielleicht ein Zeugnis geben kann, das ihm weiterhilft. Ja? Gib mir das, leg mir jemand aufs Herz, für den ich beten soll, eine Not, für die ich eintreten soll vor deinem Thron. Ja, wenn wir so in die Gemeinde gehen, als Glieder des Leibes in der Erwartung von anderen Hilfe und Segen zu empfangen und selber auch zu geben, das gehört ja auch dazu, ich kann nicht immer nur empfangen wollen. Ja, ich muss bereit sein, als Glied zu geben und zu sagen, Herr, was hast du heute für mich als Auftrag, wo ich anderen etwas, ein Segen sein kann, ihnen weiterhelfen kann, dass der Leib besser funktioniert. Wenn wir diese Einstellung haben, dann kann der Herr viel, viel mehr tun und uns als Gemeinde auch mehr segnen. Gott hat die Glieder zusammengeführt. Es war auch noch ein anderes Problem. Da waren einzelne Christen neidisch auf die anderen. Die haben gesagt, ich möchte auch gerne ein Lehrer sein. Gott, das ist nicht fair. wieso muss ich die Räumlichkeiten putzen und dieser andere Bruder, der steht vorne und verkündigt das Wort. Ja? Ihr Lieben, das ist auch eine ganz gefährliche Sache. Eine der ganz fundamentalen Lehren von 1. Korinther 12 ist, Gott entscheidet, welche Gabe du bekommst, nicht du. Ja? Die Korinther haben gesagt, warum, ich möchte auch in Zungen reden, ich möchte auch so einen Auftritt haben da vorne. Mal in Altchinesisch die ganze Versammlung 10 Minuten unterhalten. Ja? Ich sage das mal ein bisschen scharf, ja? Denn das war das Problem, dass sie sich dabei aufgebläht haben. Ja? Dass sie gedacht haben, oh, guck mal, was für eine übernatürliche Gabe hat der Bruder empfangen. Ja? Und da sagt Paulus, pass auf, ja? Gott entscheidet, ob du Fuß oder Mund bist. Das entscheidest nicht du. Wenn du Fuß bist, dann kannst du nicht sagen, ich wäre aber viel lieber Mund. Ja? Warum bin ich Ohr? Ja? Ich könnte doch so gut als Hand funktionieren. Ja? Damit verleugne ich letztlich die Weisheit meines Schöpfers. Ja? Also, das gilt übrigens auch sonst, wenn wir unzufrieden sind und hadern mit manchen Dingen, wie Gott uns gemacht hat, wie Gott unser Leben geordnet hat. Nur mal nebenbei gesagt. Ja? Gott weiß, warum. Gott weiß, warum er uns Schwächen gegeben hat, Probleme, widrige Umstände in unserem Leben. Gott will entscheiden, wie wir ihm dienen, welchen Weg wir gehen, welchen Platz wir einnehmen. Nicht wir sollen das entscheiden, sondern der Herr will es entscheiden. Dann ist es auch zum Segen. Und so ist es auch bei den Gaben. Ja? Also die Leute, die gesagt haben, ich will unbedingt gerne Zungen reden können, ja, denen sagt Paulus, guck mal her, Weissagen ist viel wichtiger. Da redest du nämlich zur Ermahnung und zur Erbauung und zum Trost für deine Brüder. Ja? Streb mal da danach. Also die Einheit ist dadurch, kommt dadurch zustande, dass alles von Gott geordnet wird und dass die einzelnen Glieder und Organe die Zuordnung und die Aufgabe von Gott auch wirklich akzeptieren und bejahen. Nur so kann der Leib richtig funktionieren. Dann geht es weiter. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der Leib? Nun aber gibt es zwar viele Glieder, doch nur einen Leib. Und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig, und die Glieder am Leib, die wir für weniger ehrbar halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre, und unsere weniger Anständigen erhalten umso größere Anständigkeit, denn unsere Anständigen brauchen es nicht. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied umso größere Ehre gab, damit es keinen Zwiespalt im Leib gebe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Also das ist auch ganz, ganz wichtig, wie gesagt, dieser Neid, das ist einer der großen Probleme in der Gemeinde Gottes. Fleischlichkeit, Ehrgeiz, Neid, Eifersucht auf die Gaben der anderen. Und dann redet man gegeneinander, dann bildet man Strömungen und Parteien und Grüppchen und redet hinter dem Rücken des anderen und versucht, den dahin zu bringen und den dahin. Und es war genau der Zustand in Korinth. Ich gehöre dem Apollos, ich gehöre dem Christus, ich gehöre dem Paulus. Ja? Und dabei wurde die Einheit des Leibes ein Stück beeinträchtigt. Seine Ausrichtung auf das Haupt war nicht mehr da. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das auch sehen, wenn wir auf das Haupt, auf den Herrn ausgerichtet sind, wenn unser Verlangen nicht ist, ich brauche Ehre, ich muss mehr beachtet sein, ich will doch eine Rolle spielen in der Gemeinde, sondern wenn unser Verlangen ist, der Herr Jesus soll zum Ziel kommen, mit jedem Einzelnen von uns, der Herr soll verherrlicht werden in der Gemeinde, er soll die Gemeinde so gebrauchen können, dass jeder Impuls des Hauptes auch wirklich durchkommt, dann geschieht auch wirklich Gesundes und ein geistliches Leben, das den Herrn verherrlicht und ehrt. Und da sind wir alle gefragt, denn wir alle haben unsere Ich-Haftigkeit. Wir alle haben unsere fleischlichen Seiten, wo wir eigenwillig sind, wo wir sagen, nein, also das möchte ich lieber nicht machen. Ich möchte lieber was anderes machen. Wo wir die Aufträge des Hauptes nicht so ausführen und wo wir vor allen Dingen auch in Mühe sind, weil wir die Funktionen, die Gott einem anderen Organ, einem anderen Glied gegeben hat, nicht mittragen, nicht bejahen, nicht uns gegenseitig wirklich zusammenhelfen und zusammenwirken, so wie es das Haupt will. Und dann geschieht Funktionsstörung. Ja? Das ist der Leib, der geschwächt ist, der krank ist, der nicht mehr so handeln und wirken kann, wie es eigentlich sein sollte. Und das ist, denke ich, unsere große geistliche Not, dass wir viel zu wenig auf unser Haupt ausgerichtet sind und dass deswegen fleischliche Gegensätze, fleischliche Eifersüchteleien, Meinungsverschiedenheiten, die man dann hochstilisiert, anstatt sie abzubauen durch gemeinsames Gebet und Lesen des Wortes, werden die dann zu Fraktionen und Parteiströmungen ausgebaut. So war es auch in Korinth. Und das ist die Not, die uns heute oft daran hindert, dass der Herr wirklich wirken kann, wie er das möchte. Ich möchte es nochmal versuchen deutlich zu machen. Wenn es wirklich so läuft, wie Gott es möchte, dann ist es so, dass hier gar nicht irgendwelche formellen Führungsstrukturen nötig sind, dass jeder zum Beispiel vorgegeben bekommt, du machst das und du machst das, sondern eigentlich tut es der Geist Gottes. Ein Beispiel. Es kann sein, innerhalb der Versammlung legt der Geist Gottes einigen Geschwistern aufs Herz, Kalender zu verteilen. Das ist ein reales Beispiel, das gibt es. Ne? Nicht jeder verteilt Kalender, nicht jeder hat den Auftrag. Vielleicht haben manche den Auftrag und tun es einfach nicht. Ja? Aber nicht jeder hat den Auftrag, sondern Gott gibt es einfach einzeln ins Herz und sie tun sich zusammen und beten dafür und tun das und man hilft dann zusammen. Es gibt verschiedene Gaben, die da eine Rolle spielen, organisatorische Gaben. Der eine besorgt die Traktate und macht die Bestellung und arbeitet im Hintergrund. Der andere hat eine Gabe, mit Menschen Gespräche zu führen. Der dritte klingelt nur und gibt einen Kalender weiter. Alle sind sie wichtig. Ja? Und dort, wo das möglich ist, dass einfach die Impulse des Hauptes zu den Einzelnen durchgehen und die einzelnen Glieder sich so lenken lassen, wie Gott es möchte, da geschieht auch vollmächtiger Dienst. Das gilt für den Priesterdienst. Ja, das sollte so sein, dass zum Beispiel beim Brotbrechen wirklich die Leitung des Geistes bestimmt, wer zum Beispiel ein Gebet spricht, wer ein Lied vorschlägt, wer vielleicht auch Dank sagt für die Gaben, das ist ja unser Streben. So versuchen wir es ja zu handhaben, auch wenn auch mit viel menschlicher Unvollkommenheit. Ja? Dass nicht die Menschen entscheiden, du machst das nächste Mal das und du machst das und du machst das, sondern dass Gott und dass der Herr Jesus durch seinen Geist Raum hat, selbst zu führen und zu leiten. Ja? Das ist eigentlich genau das, was dieses Bild des Leibes uns vor Augen stellt. So sollte es sein, dass jedes Glied dem Impuls des Hauptes folgt und miteinander zusammenwirkt, in einem Geist der Liebe, der Demut, in einem Geist des brennenden Verlangens, dem Herrn gemeinsam zu dienen. Und dann geschieht etwas ganz Gewaltiges. Und das sehen wir viel zu wenig bei uns, weil das Fleisch uns so oft hindert und uns gegeneinander aufbringt und bremst und die Impulse des Herrn blockiert. Ja? Das ist für jeden von uns zum Nachdenken und zur Selbstprüfung. Ja? Wo habe ich unaufgearbeitete Schwierigkeiten mit meinem Bruder und meiner Schwester links und rechts neben mir oder ganz gegenüber im Saal. Ja, wo gibt es Eifersüchteleien? Wo gibt es Eigenmächtigkeit, wo man sein eigenes Häuptchen gegen das Haupt im Grund aufstellt und aufricht, sagt, aber ich muss doch auch. Ja, da geschieht Zerstörungsarbeit, nicht Aufbauarbeit. Das ist die Not. Und wir dürfen alle vor den Herrn kommen und stille werden vor dem Herrn und uns fragen, Herr, lass mich doch ein Glied sein, was wirklich auf dich ausgerichtet ist, was wirklich empfänglich ist für deine Impulse und Führungen und was wirklich auch bereit ist, mit all den anderen Gliedern so zusammenzuarbeiten, wie du es möchtest, ohne Vorurteile, ohne menschliche Feindschaften, ohne Intrigen und Parteigruppierungen. Dann wird Christus verherrlicht. Dann geschieht Großes. Ja, nicht im weltlichen Sinn, ja, dass hier die Massenerweckung ausbricht und die Tausende hier sich um das Haus scharen, das meine ich nicht, sondern geschieht geistlich Großes, dass der Herr in unserer Mitte groß wird und sich als der Lebendige wirklich auch offenbaren kann. Wisst ihr, das geschieht dann, wenn der Mensch mit seinem fleischlichen Eigenwillen zurücktritt. Zurücktritt, um dem Herrn die Ehre zu geben. Und das ist unser Problem. Wir treten in den Vordergrund und wollen selber Ehre. Und dann muss der Herr zurücktreten. Nicht, dass er uns verlassen würde. Er ist treu. Aber der Geist Gottes zieht sich zurück und wird betrübt. Und wir haben wenig durchschlagende Geistesfrucht und Geisteswirkung. Das Wort kann nicht so wirklich zu den Herzen durchdringen. Der Herr gibt Impulse, aber sie werden nicht vollständig und nicht richtig befolgt. Es gibt manche, die stagnieren, die sitzen an der Seite und dienen nicht wirklich mit und helfen nicht wirklich mit. Und dadurch wird das Ganze geschädigt. Ja? Ich kann nicht sagen, ja gut, wenn der Bruder meint, er will da stagnieren und für sich selber bleiben, ist doch nicht mein Problem. Ja? Das ist schon wieder falsch gedacht. Und das sagt ja Paulus hier auch, vielleicht noch den nächsten Vers dazu. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ist es so bei uns? Können wir mal drüber nachdenken. Ich denke, in Ansätzen ist es schon manchmal so. Aber ihr Lieben, davon sind wir weit, weit entfernt. Ja? Diese Liebe, dieses Mitempfinden, dieses Empfinden der Einheit, dass wir mit dem Haupt so verbunden sind, dass wir in der Gesinnung Christi auch die Not des anderen mittragen können und Not leiden. Wenn irgendein Glied Not leidet, davon sind wir weit entfernt. Und da möchte der Herr uns Gnade schenken, dass wir da aufwachen, dass wir da wirklich auch diese Gesinnung empfangen und auch füreinander viel mehr beten und eintreten und auch, dass es uns Sorge macht, wenn jemand geistlich zurückbleibt oder in Schwierigkeiten gerät und wir in Liebe auch für ihn beten, aber vielleicht auch mit ihm mal reden. Ja? Bei uns ist ein kalter Individualismus oft, ich bin hier und mache mein Ding und du kommst mir am besten nicht zu nahe. Zumindest nicht mit einer Ermahnung. Ja? Ein Lob lasse ich mir schon gefallen, aber eine Ermahnung, die lässt du bitte bei dir. Ja? Du hast ja selber Fehler. Das ist ja auch richtig. Ne? Wir haben ja alle selber Fehler. Aber wenn wir uns nicht mehr ermahnen können in Liebe, dann ist etwas ganz, ganz falsch. Dann wird die Leibesfunktion gelähmt und der Leib leidet darunter. Und der Herr leidet darunter, ihr Lieben. Ja, wenn wir den Herrn Jesus lieb haben, dann ist es gut, wenn wir unsere fleischlichen Eigensüchteleien ihm bekennen, ablegen und anfangen, wirklich als Glieder des einen Leibes in Liebe, im Geist zusammenzuwirken. Und je mehr diese Einheit wirklich geistlich wächst, desto kraftvoller wird das geistliche Leben der Gemeinde. Auch das Zeugnis nach außen. So geschahen Erweckungen, ja, nicht über irgendwelche künstlich aufgeputschten Emotionen oder irgendwelche Brandpredigten, sondern wenn Christen Buße getan haben über ihre Fleischlichkeit und dem Herrn sich hingegeben haben neu und bereit waren, auch ihre kaputten Beziehungen untereinander zu ordnen, dann hat Gott kraftvoll segnen können. Und das ist etwas, was wir auch heute erbitten dürfen und vom Herrn erwarten dürfen. Ich möchte noch einmal diese Erbauungsfunktion des Leibes deutlich machen an Epheser 4. Das ist ja eine wunderbare Stelle und die zeigt uns auch dieses Zusammenwirken, wie Gott es sich vorstellt, auf eine ganz, ganz schöne Weise. Ich lese mal ab Vers 11. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Also aller Dienst und unsere Gemeinschaft soll auch dazu dienen, dass wir den Bruder und die Schwester stärken, zur Gesundung helfen, ermutigen, aber auch mal ermahnen, damit jedes einzelne Glied besser funktionieren kann zur Verherrlichung des Hauptes. Ja? Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Vollerkenntnis, der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Hier wird übrigens auch eines gesagt, dass nämlich unser geistliches Wachstum gar nicht individualistisch als Einzelner funktionieren kann. Sondern wenn wir geistlich wachsen wollen, brauchen wir den anderen. Wir wachsen gemeinsam. Ja, nicht jeder Einzelne nur, obwohl es natürlich auch ein persönliches Maß des Wachstums gibt. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Ich denke, das ist das Ziel Gottes, dass wir zum Haupt hinwachsen, zu dem Herrn hinwachsen, gemeinsam und als Einzelne, dass wir zusammenwirken unter der Leitung des Geistes Gottes, damit der ganze Leib gestärkt wird und so funktionieren kann, wie Christus es möchte. Ich möchte noch mal die abschließenden Verse dazu lesen und dann zum Schluss kommen. Ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt. Erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilungen, der Hilfeleistung, der Leitung, verschiedene Sprachen. Sind etwa alle Apostel? Sind etwa alle Propheten? Sind etwa alle Lehrer? Haben etwa alle Wunderkräfte? Haben alle Gnadengaben der Heilungen? Reden alle in Sprachen? Können alle auslegen? Strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben. Und ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. Hier wird übergeleitet zum 13. Kapitel, das wir einmal später betrachten wollen. Aber es wird hier ganz deutlich, Gott hat Gaben gegeben in der Gemeinde. Gott hat sie gegeben, damit das Ganze wachsen kann und erbaut wird. Gott hat sie nicht gegeben, um den Einzelnen groß zu machen und ihn herauszustellen, sondern damit der Leib gestärkt wird und der Leib seine Aufgabe erfüllen kann, das Haupt zu verherrlichen. Und dabei ist es ganz wichtig, die Gaben, die uns dabei am meisten helfen, das kommt im nächsten Kapitel, das sind Glaube, Hoffnung, Liebe. Schon gar nicht Sprachenreden, aber selbst Lehre und diese ganzen Diakonie, diese Gaben sind nicht das Entscheidende, sondern Glaube, Hoffnung und Liebe werden uns im nächsten Kapitel als die entscheidenden Gaben herausgestellt, in denen wir wachsen und zunehmen sollen, damit wir die geistliche Reife bekommen, die uns erlaubt, wirklich bewusst zur Erbauung des ganzen Leibes zusammenzuwirken. Ich möchte zum Abschluss noch 1. Petrus 4 lesen, eine Stelle, die uns noch einmal zeigt, wozu diese ganzen Gaben und diese ganze Leibesfunktion eigentlich gegeben ist. 1. Petrus 4 lesen wir ab Vers 10. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird, durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.